Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Bei uns zu Gast Elke Reuter und Martin König vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, KZ-Gedenkstätte. Ja, hallo ihr zwei.
Ja, hallo.
Jetzt gehen wir gleich in Medias Res, wie das so schön heißt. Also das, was mich jetzt natürlich interessiert, Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, KZ-Gedenkstätte. Also KZ, da habe ich doch sehr, sehr negative Assoziationen. Könnt ihr mal so ein bisschen was über die Geschichte dieses KZs erzählen?
Ja, die Geschichte des KZs in Ulm ist eine ganz andere, als die man mit dem Begriff KZ erstmal verbindet. In Ulm gab es ein KZ, so heißt der Flyer, den es erstaunlicherweise gibt, eine Jugendgruppe bei uns, die sich unsere Jugendlichen ausgedacht haben, mit einem Ausrufezeichen dran. Und hinter dem Ausrufezeichen steckt ja ein wenig die Assoziation, die du da gerade anklingen lässt, die einerseits natürlich stimmt, denn der Weg, der in Ulm begonnen worden ist, der ist mit Auschwitz verknüpft und hat dort hingeführt, aber dann war Ulm doch andererseits auch wieder, das haben auch viele so als Gefühl auch schon während Führungen geäußert oder ist, was so auch in der Stadt kursiert, in Ulm, das war doch kein KZ. Und da muss man halt einfach ein bisschen die Geschichte dazu kennen, um das einordnen zu können. Ganz offiziell nennt man es Schutzhaftlager. Für die Häftlinge war es ein Konzentrationslager. Es war ein sogenanntes frühes KZ. Man unterteilt die Geschichte von Konzentrationslagern auch historisch begrifflich, was natürlich ein bisschen kühl anmutet, aber um Prozesse verstehen zu können, muss man sie auch sortieren. Und dann folgen eben nach den frühen Konzentrationslagern verschiedene Stufen. Und eine, die jeder mit dem Begriff im Kopf hat, ist sicher die von den Vernichtungslagern, die aber eigentlich im strengen Sinne gar keine Konzentrationslager waren, sondern eben Tötungsstätten.
Mhm. Ja, Zwischenfrage, also Oberen Kuhberg, das hat man schon Konzentrationslager genannt.
Also für die Häftlinge hieß es Konzentrationslager, für die Ulmer oder Umgebung, wenn man darüber geredet hat, wir reden von den Jahren 1933, Weihnachten, bis Sommer 1935, in der Zeit bestand das Lager, ja, war das sicher so die Bezeichnung. Die offizielle von staatlicher, nationalsozialistischer Seite umgewandelte Terminologie war Schutzhaftlager. Wir sind in einer Zeit, in der auch die Außenpolitik Deutschlands ein wenig Rücksicht zu nehmen hatte auf allzu schlechte Außenwirkungen nach außen. Und insofern ist es ein Streit um Kaisersbad. Es ist erlebt worden als Konzentrationslager. Und wenn man das als Schutzhafthaftlager bezeichnet, ja, ist es historisch nicht falsch, aber es trifft nicht den Kern von dem, was dort erlebt worden ist. Im Lager waren Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten, Liberale, politisch aktive Gegner des Regimes. Teilweise auch höhere Funktionäre, Anführungszeichen, aber auch einfache Menschen, die mal am Stammtisch ein Wort zu viel riskiert hatten. Ein Thema konnte sein, Hitler bedeutet Krieg. Solche Dinge konnten einen auch schon reinführen. Oder es gab auch schon die ersten, das ist so dann ein Vorzeichen von den späteren Lagern, sozial auffällige, sozial unangepasste Menschen, Vagabunden, die dann unter dieser rassischen Prämisse des Nationalsozialismus ja auch als, ja nicht nur Gegner, sondern als Ziel von Vernichtungspolitik später ins Visier kamen. Also das ist in Ulm auch schon spürbar, aber primär war es ein Lager für bis zu 700, aber die im Durchlauf, also immer so 200 Menschen waren dort inhaftiert. Ja, Gegner des Regimes, mögliche gefährliche Gegner.
Martin, hast du so ein paar Beispiele, vielleicht so ein paar Namen, mit denen die Leute etwas anfangen können?
Früher konnte man sagen, der berühmteste Häftling Ulms in Ulm im Konzentrationslager war der beinahe Bundeskanzler Kurt Schumacher. Das ist für die etwas jüngeren Zuhörer jetzt sicher nicht mehr richtig, denn der Name ist ein wenig in den Hintergrund geraten. Er war früher auf dem 2-Mark-Stück hinten drauf als Bild. Er war auf einer Reise zwischen Berlin und Stuttgart, wo er auch Redakteur war und er war Reichstagsabgeordneter für die SPD in Berlin, durch die Denunziation aufgegriffen worden, kam dann in Konzentrationslagerhaft, erst in Ulm, dann über Dachau und andere Lager bis 44, 45 in Konzentrationslagerhaft. Mhm. Also so ein berühmter Häftling, der gleichzeitig auch zeigt, wie lange dann die Haft gehen konnte für viele. Und dann gibt es natürlich einfach Menschen wie einen Pfarrer, der Herr Dangelmeier, der hatte eine Messe lesen lassen für ermordete, hingerichtete Kommunisten. Die Messe ist eine katholische, normale Gedenkmöglichkeit, ja, gilt aber als Widerstand dann, weil das natürlich schon verstanden wurde, was mit dieser Geste gemeint war. Mhm. Der war zum Beispiel sehr kurz, relativ kurz nur im Lager.
Mhm. Also Schutzhaftlager hieß es offiziell, die Häftlinge, hast du gesagt, haben es als Konzentrationslager erlebt. Und ja, dann musste es natürlich im Gegensatz zu einer Anführungsstrichen normalen Haft doch, sag jetzt mal vorsichtig, erschwerte Bedingungen gegeben haben.
Also es ist einfach unter dem Wort Terror sowohl von den Häftlingen selber erlebt worden, als auch für historische Zuschreibung jetzt im Nachhinein ist dieses Wort einfach passend. Es war keine Haft. Bei einer Haft stellt man sich beispielsweise vor, dass man besucht werden kann. Bei einer Haft stellt man sich vor, dass man bei Misshandlungen zu rechtsstaatlichen Mitteln greifen könnte und zum Beispiel unbegründete Inhaftierung in einer Einzelhaftzelle mit Androhung von Tod, mit vorher heftigen Verprügeln, mit blutiger Nase, weil man an die Wand gestoßen wurde, zerschmettert ist. Wenn solche Dinge passieren würden in deutschen Gefängnissen, es ist ja nicht so, dass in der Bundesrepublik alles unproblematisch verläuft, aber selbstverständlich kann man bei unseren Zuständen da dann legale, die rechtsstaatlichen Mittel nutzen. Ja, dann ist es ganz wichtig, glaube ich, wenn man sich hineinfühlen möchte, das Schutzhaftgesetz, das ist ein Gesetz, das aufgrund von dem Reichstagsbrand erfolgte und die Grundrechte außer Kraft setzte, ganz am Anfang von der Machtdurchsetzung des Regimes, dass diese Schutzhaftregelung ermöglichte, einen ohne Nennung von Haftgründen, ohne Nennung von der Strafe, also auch ohne Wissen der Haftdauer festzuhalten in Lagern, die keiner Kontrolle unterlagen. Das heißt, die Androhung von Erschießen muss man ernst nehmen. Die Androhung von du bleibst im KZ muss man ernst nehmen. Die Androhung du kommst wieder rein, wenn du darüber redest, muss man ernst nehmen. Und so kamen die Häftlinge dann auch in die schwäbischen Dörfer oder Städte wieder zurück, mit einem Verbot über ihre Folter- und Prügelfolgen zu reden, aber abgehärmt, sichtlich gezeichnet. Ja, ja. Und das ist auch der Zweck dieser ganzen Unternehmung gewesen. Man wollte die Menschen brechen, nicht überzeugen. Das war nicht im Ernst intendiert. Man wollte Schrecken erregen durch das Wissen um das Konzentrationslager, ja, und quasi so möglichst flächendeckend die Handlungsoptionen, Handlungsspielräume im Regime einschränken, also durch psychische Breitenfolgen. Ja.
Also auch so eine Beeinflussung von den Leuten, du hast jetzt gerade von den Dörfern geredet, wenn die sehen, da kommt einer, ja, man weiß ja doch im Endeffekt, wo der war, so ganz verheimlichen lässt sich sehr oft nicht. Und dann ist das natürlich eine abschreckende Geschichte, wenn der so sehr schlecht aussieht.
Ich denke, das ist abschreckender möglicherweise, als wenn die Fakten bekannt gewesen wären. Teilweise ist auch mehr hinein. Also ich denke, manchmal wurde durch diese Unkenntnis das eher noch größer, diese Angst. Auch die Frage, wann komme ich rein, durch welche Denunziation und durch welchen Überschreitung, war für die Menschen sehr schwierig einzuschätzen und Also kann ich auch familiäre Beispiele meinerseits anführen, nachher vielleicht mal schwer einzuschätzende Grenze.
Radio Free FM mit der Plattform, bei uns zu Gast das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg KZ-Gedenkstätte, die Elke Reichel und der Martin König. Und vorher habe ich es vergessen, muss ich natürlich auch immer sagen, mein Name ist Rudi Arnold. Ja, wir haben jetzt vom Martin doch sehr ausführlich gehört, was da oben, ja, sag ich jetzt mal, los war, welche Leute da inhaftiert waren, was man mit denen gemacht hat und so weiter, diese ganze politische Geschichte. Und jetzt ist natürlich so, und diese Frage geht jetzt an die Elke. Elke, man kann natürlich dieses Dokumentationszentrum anschauen, man kann da Führungen machen und so weiter. Was wird da insgesamt von eurem Verein, ihr seid ja ein Verein, was wird da geboten?
Also was erwartet den Besucher, wenn er nach oben kommt in die KZ-Gedenkstätte? Er kann zunächst mal eine kleine Videopräsentation ansehen, die einen kleinen Überblick über die Arbeit der Dokumentationsstätte berichtet. Es gibt einen Ausstellungsbereich direkt im Gebäude drin mit sehr vielen Schautafeln, mit sehr viel Text zu lesen. Das stellt das KZ Oberkuhberg in Zusammenhang mit den verschiedenen anderen Einrichtungen im Bereich Baden-Württemberg, dem heutigen Baden-Württemberg, in Verbindung. Dann, wer möchte, kann auch an einer der Führungen teilnehmen. Wir hatten letztes Jahr 8000 Führungen, die meisten mit Schulklassen, aber auch Einzelbesucher. Gruppen können sich anmelden und zum Beispiel mit Martin König eine Führung machen sonntags. Da wird dann durch das gesamte Gelände geführt, durch die Lager der Häftlinge, die oben waren. Die sind dann zu besichtigen, die elenden Zustände, unter denen die leben mussten. Dann der Appellplatz ist zu besichtigen, der Bunker ist zu besichtigen, in dem die Häftlinge in Einzelhaft genommen wurden. Das stellt nochmal sehr eindrücklich dann dar, unter welchen Bedingungen die Menschen da oben leben müssten. Über allem steht so im Eingangsbereich das Wort, die Menschenwürde ist unantastbar. Und das ist eigentlich das, was wir rüberbringen möchten in die heutige Zeit, wie wichtig es ist, diesen Grundsatz nicht zu vergessen, den immer wieder anzuwenden oder die Rechte zu verteidigen. Wir machen das nicht nur oben in der KZ-Gedenkstätte durch diese Ausstellungen, sondern wir bemühen uns, dass wir in die Öffentlichkeit kommen durch die Arbeit in der Büchsengasse. Da ist unser Büro, in dem arbeiten auch die Hauptamtlichen. Wir haben da eine Historikerin, die hauptamtlich tätig ist, eine Archivarin, eine Bibliothekarin und eine pädagogische Mitarbeiterin. Die machen quasi die professionelle Arbeit tagsüber und wir Ehrenamtlichen, wir bemühen uns in den Abendveranstaltungen damit zu gestalten dann.
Ich gerade mal so ein bisschen einhaken, Abendveranstaltungen, also nicht nur oben. Mhm. Wie sieht denn so eine Veranstaltung aus? Einfach mal ein Beispiel.
Also wir haben eine regelmäßige Serie, die nennt sich Büchse 13. Das ist einfach ein Treffpunkt für historisch interessierte Menschen. Wir laden meistens Referenten ein, die aus ganz unterschiedlichen, aber meistens mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehenden wissenschaftlichen Bereichen kommen. Die halten Vorträge, stehen für Diskussionen dann zur Verfügung.
Vorher haben wir ja so ein bisschen Geschichte angesprochen, Geschichte des KZs. Der Verein hat natürlich auch eine Geschichte.
Der Verein hat auch eine Geschichte, da kann vielleicht der Martin dazu sagen, weil er ist schon länger dabei als ich.
Ja, der Verein ist in den Wurzeln ein Verein, der sich aus den Häftlingen, den ehemaligen Häftlingen heraus entwickelt hat. Jetzt ist es ein Verein, in dem viele Menschen aktiv sind, die nicht mal den Zweiten Weltkrieg, nicht mal als Baby erlebt haben. Und wie ich vorher schon schilderte, ist auch eine Jugendgruppe aktiv. Im Moment sind es nur so ja, wenige. Wir würden gerne eingeladen, weitere Jugendliche begrüßen können. Das heißt, das, was so in diesem Verein noch immer lebt, hat einen riesen Bogen, weil es gibt noch einige, die den Krieg erlebt haben, die eine Person, an die ich denke, die das noch als Hitlerjunge erlebt hat, als verführter Hitlerjunge, der dann mit ehemaligen Häftlingen nach dem Krieg in Kontakt kommend sich politisierte in demokratischer Form und dann mit diesen in Anführungszeichen echten, also wirklich hier in Haft gewesenen Häftlingen, da wäre zum Beispiel der Name Haag wichtig, der hat hier in Ulm mit daran gewirkt, aber ja, aus denen heraus entstand der Impuls, an den sich dann unter anderem auch die junge VH in Ulm, also Namen wie Scholl oder Eicher, angeknüpft haben. Und dann entwickelt sich so in den 70er Jahren weiter, da ist ja die in der Folge von den 68er und APO-Zeiten eine Generationsauseinandersetzung von vielen, damals so 20, 25-Jährigen mit ihren Eltern gewesen. Das hat sehr viele politisiert und auch aktiviert, die dann ja sozusagen als dritte Gruppe in den Verein hinzugekommen sind. Kirchen, Gewerkschaften haben sich dann angeschlossen und so seit den 70er Jahren erweitert sich das und ist eigentlich jetzt im besten Sinne das geworden, was man bürgerschaftliches Engagement quer durch alle politischen und sozialen Gruppen und Schichten bezeichnen könnte.
Ja, wie seid ihr zwei dazugekommen? Das tut mich jetzt schon mal so auf der persönlichen Ebene ein bisschen. Wir haben ja jetzt ja Beispiele gehört, wie Leute dazugekommen sind. Wie war es denn bei euch?
Also grundsätzlich liegt mir das Thema Nationalsozialismus und die Geschichte sehr am Herzen. Ich hatte auch damals in der Schule Leistungskurs noch Geschichte. Das ist kein fremdes Thema. Aber dazugekommen bin ich letztes Ende, ja, ganz, ganz zufällig. Der Verein brauchte unbedingt eine Kassiererin und ich bin eben jemanden über den Weg gelaufen, der wusste, dass ich das machen könnte. Mhm. Und dann hatte ich den Job. Mhm.
Also du findest das politisch sehr wichtig und,
genau,
und deswegen hast du gesagt, okay, und deine Fähigkeiten als Kassierer und
du kassierst. Mhm.
Ja. Martin, wie war es bei dir?
Also bei dem politisch wichtig, es geht uns, glaube ich, beiden nicht nur um das, was wir jetzt bisher so angesprochen hatten, Nationalsozialismus, Aufarbeitung, Begegnung. Also bei dir klang es ja schon an mit dem, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir waren jetzt bei der Anti-NPD-Demo im Sommer, wir hatten in unserer vorher angesprochenen Vortragsreihe auch den Herrn Bütikofer mit Rechtspopulismus in der Gegenwart. Also die Inspiration kommt, glaube ich, für, also nicht nur uns beide, denke ich, aus einem sehr gegenwärtigen und auch Zukunftsinteresse und nicht jetzt sich Anführungszeichen mit dem alten Kram beschäftigen, Anführungszeichen Ende. Meine Sache hat viel mit Zufall zu tun, aber auch mit meiner Vorgeschichte als Historiker an der Uni. Als solcher hatte ich hier eine Ausstellung, Frauen im Nationalsozialismus, gemacht, die im Rathaus dann damals stattfand und auch Begegnungen noch mit Zeitzeuginnen, BDM-Mädchen, die über ihre Zeit berichtet haben oder auch Opfer vom Erlebnis aus der Bombennacht da in 1944 und dadurch dann das Dokumentationszentrum kennengelernt, weil auch damals schon der Silvester Lechner sehr rührig und ja, also wirklich sehr verdienstvoll überall tätig war und mich das schon sehr beeindruckt hatte. Und als ich dann nach einer ABM-Stelle suchte, hatte ich die Idee, da mal da hat er angerufen, sowas. Und dann habe ich ja gesagt sofort, genau, sowas. Und dann wurde aus so einem damals beruflichen, mittlerweile bin ich Lehrer, Interesse einfach zunehmend ein menschlich, ehrenamtliches und ich konnte nicht mehr loslassen.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auf der einen Seite ist es ja diese Dokumentation, die Aufarbeitung oder Wachhalten der Geschichte, aber euer Verein, wenn ich es ja so durch die Blume gehört habe, hat auch sehr viel mit Zukunft irgendwie zu tun oder vielmehr mit Zukunft einer bestimmten Art verhindern, so, solche Dinge. Also es spielt sehr viel auch aktuelle Politik mit. Habe ich das so richtig?
Es ist ja einfach das Problem, dass die Zeitzeugen als Brücke zur Gegenwart nicht mehr zur Verfügung stehen. also es gibt ja nur noch sehr wenig Überlebende dann. Das heißt, wir müssen in die Zukunft schauen, wie kriegen wir dieses Wissen um die Entwicklungen damals, wie kriegen wir das in die heutige Zeit. Wenn man sich Europa anguckt mit dieser Finanzkrise, mit dem Elend in anderen europäischen Ländern, nimmt auch dieser Rechtspopulismus zu. Von dem her sehen wir das als ganz aktuelle Arbeit an, dass wir da gegensteuern, dass wir immer wieder in Anführungszeichen mahnen können, wie fängt es denn an? Und deswegen ist auch KZ Ober-Kuburg so wichtig, weil das waren die Anfänge. Mit ganz kleinen Sachen fing es an und das Ende wissen wir alle.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast heute das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg KZ-Gedenkstätte. Und da ist die Elke Reuter und der Martin König bei mir im Studio. Ja, Elke, Martin, was geht uns denn eigentlich unsere Geschichte an? Wir hatten vorher so doch einiges über Geschichte gehört, aber man sagt, was geht mich das alte Zeug da an?
Also einiges hatte ich ja schon erwähnt. Die Frage heißt nicht nur, was geht uns unsere Geschichte an, sondern was geht uns eure Geschichte an. Wenn wir überlegen, unter den Jugendlichen in Ulm ist ein sehr, sehr hoher Anteil, stammt aus Familien, die aus Migrantenfamilien, die eigentlich nichts mehr mit dem deutschen Nationalsozialismus oder noch gar nie was zu tun hatten, außer als Opfer vielleicht. Ja. Deswegen haben wir uns irgendwann entschlossen, dass wir da umschwenken müssen, dass wir auch versuchen müssen, unter den Migranten ein Gefühl für die deutsche Geschichte zu wecken. Wir hatten dann ein Projekt, das eben so hieß, was geht uns eure Geschichte an? Das war mit der Stifterschule, da konnten Jugendlichen in 3-4 Tagen Gemeinschaftsarbeit oben das KZ erkunden, konnten sich einen Eindruck machen von der Geschichte, die dort geschehen ist, und die hatten dann einen Film gedreht, das war Hip-Hop, ne? So, und diesen Film haben wir bei unserer jährlichen Gedenkstätte dann Gedenkfeier vorgeführt. Zusammenarbeit mit der pädagogischen Hauptamtlichen und mit der Stifterschule. Das hat sehr gut geklappt. Die Jugendlichen, das war 8. Klasse damals, und inzwischen haben wir auch Preise bekommen für diese Arbeit. Das ist wirklich eine sehr hochkarätige Tätigkeit.
Also pädagogische Arbeit.
Genau, das ist die pädagogische Seite.
Künstlerische Arbeit auch?
Künstlerisch hatten wir auch angefangen. Es gibt auch eine Migrantin, die sich angenommen hat dieses Themas, die versucht hat, künstlerisch Ausdruck zu bringen, oder zum Beispiel die Besucher, die können auch malen. Wir hatten auch letztes Sommerprogramm mit ganz kleinen Kindern, die durften einfach ihre Eindrücke malen. Ja? Das steckt aber sicher noch in den Anfängen.
Also die Gedenkstättenpädagogin, die bei uns arbeitet, die Annette Lein, hat seit vielen, vielen Jahren ein sehr vielfältiges Konzept entwickelt, und wir alle zusammen natürlich, aber es ist wirklich was auf professionell hohem Niveau entstanden, wo leider uns die Manpower fehlt. Also Ideen hätten wir genügend, Konzepte und Vorgehensweise glaube ich auch sehr gut. Es klang ja schon an, Theaterpädagogik wäre noch zu nennen. Also viele der Schüler, die länger bei uns oben Führungen machen oder Gruppen, die dort sind, können da also wirklich ausgearbeitete, differenzierte Projektangebote jetzt nutzen. Nur haben wir einfach deutlich weniger Menschen, die das anbieten können, als wir Menschen haben, die das gerne nutzen würden. Und da stoßt man natürlich an der Seite an Grenzen. Weniger an den Ideen, die, also gar nicht, würde ich eigentlich sagen. Die Migrationshintergrundbesucher sind uns schon länger aufgefallen, und dieser Film, den du da angesprochen hast, der war sicher ein Highlight. Mir ist es immer ein bisschen schwummrig dabei, weil damals haben uns geholfen, ich weiß nicht wie viele Institutionen, Stadtjugendring unter anderem auch, und das ist natürlich ein Kraftakt, den wir so nicht immer machen können. Also wir können jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das ja so bei uns quasi zu buchen oder jederzeit zu... Andererseits hat es Modellcharakter. Man kann dadurch deutlich sehen, dass die Geschichte einen angehen kann. Man muss nur die Begegnung schaffen, die Formensprache finden, die Umgehensweisen, schülerorientiert und mit was zu tun und nicht mit Beschallung durch Theorie. und dann eben auch in der Umsetzung neue Wege gehen. Und dann merkt man sehr schnell, dass Geschichte auch jeden angeht und auch unsere Jugendlichen, bei denen man zuerst mal große Hürden erwarten würde, selbstverständlich angeht. Und der Film, der ist einfach, also der ist knackig, der macht auch Spaß.
Mhm. Ja, jetzt hast du den, oder ihr habt das Stichwort Film genannt. Hip-Hop, wie lang ist der? Wie läuft das ab? Machen die da Tanz oder wie geht das da?
Die haben, Hip-Hop ist falsch, das war Rap. Das war ein Rap, Rap haben die Jugendlichen gemacht. Und die haben den Film auch selber gedreht in der KZ-Gedenkstätte. Und die haben den Text dazu gemacht. Leider können wir den jetzt nicht wiederholen. Ja. den Text haben sie gemacht und die Bilder dazu. Und es dauert vielleicht 5 Minuten, sowas in dem Dreh rum.
Ja, aber das ist immer sehr aufwendig, selbst 5 Minuten.
4 Tage haben sie daran gearbeitet. Ja, das aufzunehmen, sich in das Thema, das war Hauptschule, 8. Klasse, die mussten zuerst mal in das Thema reinkommen. Ja. Und dann das umzusetzen, ihre Gefühle zu verarbeiten in dem Rap, das war eigentlich das Ziel. Und also wir waren alle begeistert und bisher alle, die es gesehen haben, wie gesagt, einen Preis haben wir dafür bekommen dann. Das war sehr schön.
Ja. Und auf der pädagogischen Schiene wollt ihr natürlich auch weitermachen. Zwar jetzt nicht unbedingt in der Dimension, man kann auch kleinere Brötchen backen. Ja. Und da sind wir natürlich auch bei der Frage, die haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, ihr braucht Leute. Allgemein, speziell, wie sieht denn das aus bei euch?
Zunächst möchte ich sagen, wir kooperieren natürlich mit vielen Einrichtungen in der Stadt. Die VH hatte Martin vorher schon erwähnt. Die neue Kooperation seit letztem Jahr ist einfach das Theater. Das Theater hat ja das Stück Rommel, ein General in Deutschland. Da haben wir vom Dokumentationszentrum das Begleitprogramm, eben auch mit Vorträgen, mit weiteren, mit Hintergrundinformationen, mit einem Ausflug nach Herrlingen. Haben wir angeboten. Das nächste wird sein, nächstes Jahr ein Theaterstück, das sich mit dem Thema Sophie Scholl beschäftigt. Antigone verknüpft mit dem Leben von Sophie Scholl. Das wird extra geschrieben und wird auch oben in der Gedenkstätte aufgeführt werden.
Das ist was Griechisches, Antigone. Ich weiß es, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, muss ich gestehen. Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold. Heute zu Gast das Dokumentationszentrum Obere Kuhberg KZ-Gedenkstätte. Und hier im Studio die Elke Reuter und der Martin König. Vor der Musik haben wir so ein bisschen drüber geredet, dass ihr ja jede Menge Leute braucht. Was für Leute? Was müssen die mitbringen?
Also ganz aktuell haben wir ja jetzt eine hauptamtliche Archivarin da seit einem Jahr und die sucht natürlich auch Mitarbeiter, die ihr einfach zur Hand gehen können. Das heißt einscannen, Unterlagen für die Archivierung vorbereiten. Der Hintergrund ist der, dass die Menschen jetzt seit Jahrzehnten eigentlich uns Dokumente gebracht haben von Beständen von den Eltern oder von den Großeltern und wir nie die Möglichkeit hatten, die historisch wissenschaftlich zu dokumentieren und zu archivieren. Und da können wir zum Beispiel jede Menge Mitarbeiter brauchen, die da mitmachen. Dann sind immer auch Leute gefragt, die für alles Mögliche handwerklich geschickt sind. Oben in der Gedenkstätte gibt es natürlich immer wieder zu reparieren. Dann machen wir mindestens einmal im Jahr eine Aktion, die Brombeerhecken ein bisschen kurz zu halten. Also da werden vielleicht mehr sportliche Menschen gefragt. Wir brauchen auch jemanden, der sich ein bisschen um unsere Homepage kümmert. Das wäre auch noch eine Aufgabe, die zur Verfügung stände. Ja. Und dann natürlich auch Menschen, die Führungen übernehmen können. Da kann Martin vielleicht erzählen, wie das dann abgeht, wie man zum Guide wird.
Das Wort Guide ist bewusst gewählt. Sonst würde es ja Führer lauten. Ja, also die Angst, die in den Augen von Menschen, die man fragt, wir könnten auch dringend Menschen brauchen, die bei uns Führungen übernehmen, die kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei. Aber ich kann eigentlich Entwarnung geben. Die Menschen im Verein bieten vielfältige Hilfe an, wissenschaftlich im Umgehen, dadurch, dass man hospitiert bei Führungen, die Nachbereitung von der ersten Probeführung wird selbstverständlich gemacht von der pädagogischen Kraft bei uns, der Annette Lein. Und die ja, Messlatte ist ja auch nicht so hoch, dass man jetzt schon von Anfang an in vollster Perfektion loslegen muss. Also man kann sich's trauen, aber mir ist natürlich klar, dass das nur ein kleiner Kreis der jetzt heute Zuhörenden sein wird. Trotzdem wollten wir es unbedingt sagen, weil es ist einfach auch für uns vom Vorstand eine ja traurige Angelegenheit zu wissen, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter bei uns wirklich ja schon bis zum Letzten so ihre Kräfte geben müssen und wir trotzdem nicht alle Anfragen und alle Bedürfnisse erfüllen können, die es da so gibt. Und wenn uns an der Seite Menschen helfen würden, das wäre einfach die größte Entlastung, wenngleich die schwierigste Aufgabe, das ist mir schon klar. Ja, und so was vorher anklang mit den Veranstaltungen, wir werden mitarbeiten bei der Ausstellungsserie, die in den nächsten Jahren kommt wegen den Jubiläen 1933, 1945 und das Dokumentationszentrum hat übernommen die Geschichte in der Bundesrepublik, Demokratisierung, Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu einer Ausstellung zu formen und wir suchen dringend Fotos, Zeitzeugen, Materialien und das suchen wir im Übrigen immer noch auch vor allen Dingen von der Täterseite her für die Konzentrationslagerzeit. Wir haben nur ein einziges Mal erlebt, dass ein ehemaliger dass jemand aus einer ehemaligen Anführungszeichen Täterfamilie vorstellig wurde und uns ein Fotoalbum überbrachte. Täter ist das falsche Wort, es war einfach nur der Lagerarzt, der die Häftlinge auch ganz angemessen betreut hatte. Und ich vermute, die Angst, die damals der Sohn hatte, als er merkte, oh, da ist ein Fotoalbum, das könnte eine üble Geschichte sein, und ja eben auch nicht wusste, lässt das veröffentlichen, gibt es dem Verein oder nicht, diese Angst haben viele. Wenn sie wissen sollten, könnten bei Entdeckungen, da ist was in unserer Familie gewesen. Aber ich kann nur ermutigen, es zu tun. Geschichte vergeht nicht, man muss hingucken. Und außerdem würde es uns enorm weiterhelfen, weil wir einfach von der Seite her im Grunde kein Material haben.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, KZ-Gedenkstätte. Ja, Elke, ihr habt ja auch sowas wie ein Vereinsleben. Ihr macht ja nicht nur Führungen, sondern eine ganze Reihe anderer Aktivitäten.
Also Vereinsleben denken die meisten an Ausflüge. Tatsächlich machen wir auch Ausflüge. Wir hatten vorletztes Jahr eine Bergwanderung. Und zwar gab es beim Deutschen Alpenverein, vor der Nazizeit gab es eine jüdische Abteilung, die dann eben letztendlich beendet wurde. Die Hütten sind aber noch da und die Hütten sind auch wieder bewirtschaftet. Und da hat eine Gruppe von uns einfach einen Ausflug, eine Bergtour gemacht dann. Dieses Jahr waren wir in Natzweiler im Elsass und haben das dortige ehemalige Lager betrachtet. Natzweiler liegt neben Struthof, das ist wohl das bekannteste Lager in Frankreich, auch das einzige Vernichtungslager. Das war für uns natürlich ein sehr, sehr intellektueller Ausflug und auch sehr anstrengend, weil wir das voll mit Programm hatten. Aber das Schönste eigentlich war, dass unsere Zockis mitgegangen sind, das ist unsere Jugendgruppe. Die sind vollständig mitgegangen am Wochenende und wir hatten auch einen Abend noch mit Zeitzeugen organisiert im Elsass, die dort im Lager waren. Und ich glaube, das war für unsere Jugendlichen auch ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis. Inzwischen ist einer der Zeitzeugen gestorben. Also es ist wirklich, es läuft aus die Zeit, solche Gelegenheiten noch wahrzunehmen. Und wir waren alle sehr beeindruckt. Nachdem etwas erzählt worden war über die Zeit damals, die sprachen Französisch und nur manche Sätze, die sie aus dem Lager kannten, die haben sie dann auf Deutsch gesagt. Und das war so eine Stunde, dass man sich ausgetauscht hat und danach wurde es dann richtig gesellig. Die haben dann Weinflaschen und Kuchen auf den Tisch gestellt und es war wirklich sehr schön verbindend, ein beeindruckendes Erlebnis. Ja.
Die Verbindung zu Ulm muss man natürlich noch erwähnen, die lautet: der KZ-Kommandant dieses französischen Lagers ist der Herr Buck, der Karl Buck, der gleichzeitig auch in Ulm 33 bis 35 KZ-Kommandant war, sodass also die Zeitzeugen, die wir dort erlebten, also ich war nicht dabei.
Die kannten den Buck noch, ja.
Ja, die kannten den noch, und das ist, glaube ich, schon... Also das ist ja schon was, ja,
war
sehr
was ganz Besonderes, kann, dieser, ja, Ausflug. Ja.
Man kann quasi noch, ja, also ahnen die Worte von ihm, wie er da. Also in Ulm gab es keine Toten, heißt Einsatz. Natürlich gab es hier aber Menschen mit schlimmen lebenslangen Folgen. Der gleiche Kommandant hat aber in dem französischen Lager Reihe von persönlich zu verantwortenden Ermordungen und zahlreiche durch die Institution selber, und hatte auch eine Verurteilung von den Franzosen zum Tode, was dann nicht erfolgte, und ist dann rückkehrend in die Bundesrepublik hier als unbescholtener Bürger mit einer Rente gestorben. Also das nur nebenbei. Ja, was macht unser Verein sonst noch so? Mir fällt nur was ganz anderes ein. Es gibt eine Außenstelle, das ist ein Betonbunker, in dem die Häftlinge in den ersten Tagen ja so in Sonderbehandlung genommen worden sind. Gleiselstetten, der gehört auch zu unserer Gedenkstätte. Das wissen wahrscheinlich nur sehr wenige Ulmer. Die müssen wir pflegen, und dann gibt es da so Menschen, die Bäume schneiden, Holz verwalten, Entbuschungsaktionen nennt sich sowas dann. Also auch da sind natürlich Helfer willkommen. Und ein anderes Highlight, denke ich, in dem Jahr war für viele vom Verein eine Mischung aus, ja, Vereinsarbeit und Vereinsgeselligkeit, der Besuch der ehemaligen Ulmer Juden, der in der VH im Orangen Salon war, war für uns, ja, da hatten wir den Samstag organisiert, und da gab es in der Mittagszeit eine Phase, so 2-3 Stunden, wo Ulmer Bürger, und es waren eben viele Vereinsmitglieder von uns, einfach im geselligen Zusammensein mit den Besuchern an den Tischen saßen, und da entspannen sich sehr schöne und, ja, also eindrucksvolle, unvergessliche, aber auch einfach fröhliche Gespräche. Und das ist auch etwas, das sich ergibt für die Menschen, die bei uns im Verein mitarbeiten, wo ja, wo ich schon zum Vereinsleben dazugehörig finde.
Kuchenbacken
ist angesagt. Ja. Genau, bis zum Kuchenbacken.
Das war jetzt vor 2 Wochen zur Eröffnung der Synagoge.
Ja? Ja, was mir jetzt in dem Zusammenhang so als Frage auf der Zunge liegt, das Thema Kooperationen, ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen, also manchmal mit Schulen und so weiter. Habt ihr denn da für Kooperationen, und was ist da auch geplant? Wir sollten jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen nach 2013 schauen. Mhm. Was macht ihr da?
Also 2013 ist ja das wieder ein Gedenktag, das Gedenkjahr. Wir haben ja dann 70 Jahre Machtergreifung. Da haben wir eine Kooperation mit dem Museum und mit dem Stadtarchiv, mit Ausstellungen zu diesem Thema. Dann das erwähnte Projekt mit dem Ulmer Theater. Da wird das Antigone mit Sophie Scholl, wird das Stück extra geschrieben.
Ja, dann die Ausstellungen für 1945, also die dann und die BAD-Geschichte.
In Folge, ja. Also Programm für die nächsten Jahre ist eigentlich...
Da habt ihr genug zu tun.
Ja, das Archiv ist im Moment, Gott sei Dank, durch eine hauptamtliche Kraft in Arbeit und wird eine Form annehmen, wo man, also auch zum Teil Digitalisierung, wie auch immer, also es ist auch eine, dann für die Öffentlichkeit und für Schüler nutzbarer, als es jetzt ist. Das ist auch ein ganz großes Tätigkeitsfeld. Publikationen haben wir natürlich auch immer wieder. Ja.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast das Dokumentationszentrum Obere Kuhberg, KZ-Gedenkstätte. Ja, jetzt sind wir so langsam beim Ende der Sendung. Da kommt natürlich meine obligatorische Frage: Was habe ich vergessen zu fragen? Was ist euch sonst noch wichtig?
Ja, uns wäre vielleicht auch noch wichtig, dass wir im Moment die Theresa für ein Jahr bei uns zu Gast haben. Die Theresa macht ein freiwilliges Jahr bei Aktion Sühnezeichen. Die arbeitet dann auch im Archiv mit, wird mit Führungen machen oben an der Gedenkstätte. Die Theresa ist auch damit beauftragt, die Jugendgruppe, unsere Zockis mitzubetreuen, insbesondere in die Klassen zu gehen, neue Zockis, Interesse zu wecken. Interessant für Theresa zum Beispiel auch für dieses Jahr ist, dass sie andere Jugendliche kennenlernt, die in ganz Europa Gedenkstätten ein Jahr lang mitbetreuen und dort mitarbeiten. Also diese außereuropäischen Kontakte ist, glaube ich, auch was, was man über unsere Organisation sehr gut machen kann. Unsere Zokis, unsere Jugendgruppe war vor einigen Jahren in Israel für eine Woche. Das war auch eine Aktion, die wir als Verein mitgetragen haben.
Ja, das heißt also ganz konkret, ihr sucht weiterhin Leute, das ist euch ganz wichtig.
Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Wir haben die Angebote ja vorgestellt. Man muss keine besonderen Fähigkeiten mitbringen. Man muss einfach das Interesse an dieser Geschichte haben, das Interesse an Demokratie und die Sicherung der Demokratie, Menschenrechte. Das wäre das, was man mitbringen muss.
Ja, und vorher habt ihr die Homepage erwähnt, da kann man natürlich auch noch nachgucken. Ja, was habt ihr da für eine Adresse?
Auf der Homepage www.dzok.de sind unsere, nochmal zur Geschichte oben, dann die Termine stehen mit drin und eben einfach auch ein Infobutton oder E-Mails-Kontakt. Mhm.
Ja? Ja, dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr da wart. Gerne. War eine sehr interessante Runde. Und ich wünsche euch viel Erfolg, vor allem auch, dass ihr viele Leute kriegt. Also auf der Homepage könnt ihr ja gucken, wo man sich melden kann. Und ja, vielleicht klingelt ja jetzt in nächster Zeit öfters das Telefon und Leute wollen bei euch mitmachen.
Würde ich wünschen.
Ja, das war die Plattform. Bei uns zu Gast Elke Reuter und Martin König. Und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.